Wir wollen heute Morgen fortfahren mit Galater 1 und wir lesen von Vers 10 bis zum Ende des Kapitels. Galater 1, Vers 10. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer war für meine väterlichen Überlieferungen. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf das ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Versammlungen von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte, und sie verherrlichten Gott an mir. Liebe Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus hatte, so haben wir es vor einigen Wochen gelesen, eine gewaltige Behauptung aufgestellt. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Er hat sogar gesagt, und wenn ich selbst etwas anderes brächte, also wenn ich meine Ansicht änderte, dann wäre sie eben falsch. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch etwas anderes sagte, dann wäre es eben kein Engel Gottes und er sei verflucht. Da muss man sich natürlich fragen, kann denn ein Mensch so sicher sein? Und das ist Paulus natürlich auch bewusst. Und was er jetzt schreibt, das dient alle dazu, diese seine Behauptung zu bestärken. Er geht als erstes auf die Frage ein, redig um Menschen zu gefallen. Dann sagt er ihnen, ich habe das Evangelium durch Offenbarung erfahren. Dann sagt er ihnen, dass Gott selbst es ihm klar gemacht hat. Dann sagt er ihnen, dass er nicht von den Aposteln in Jerusalem beeinflusst wurde. All das, um diesen einen Satz zu unterbauen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Jetzt fragen wir uns einmal, oder sehen wir uns einmal näher an, was er in Vers 10 sagt. Die, die seine Botschaft hörten, mögen sich, wie das auch heute üblich ist, gefragt haben, wen vertritt er denn nun eigentlich? Es gibt ja Menschen, die machen es sich sehr leicht. Die wissen immer, worauf alles zurückzuführen ist. Einige sagen, hinter allem stecken die Freimaurer. Wir kennen ja solche. Andere sagen, nein, nein, die katholische Kirche. Andere rufen, nein, das Weltjudentum. Andere kommen, sagen, das große Kapital. Die Bibel sagt nichts von diesen Dingen. Und als Paulus lebte, war auch noch keine dieser Kräfte da. Paulus stellt hier die Frage, Suche ich Menschen zu gefallen oder Gott? Die Gefahr, Menschen zu gefallen, ist immer groß. Wenn zum Beispiel jemand hier steht und spricht, dann freut er sich, wenn er Anerkennung findet. Das darf er auch. Er darf aber nicht die Anerkennung suchen. Die gemeinste Art, Anerkennung zu suchen, ist die des Schmeichelns. Und davor werden wir in der Bibel ausdrücklich gewarnt. Das stärkste Wort steht wohl in Hiob 32. Das will ich aber nicht lesen. Ich lese 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Sondern so wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisset. Einschmeichelnde Rede ist die plumpste Art, sich gefällig zu machen. Und wenn uns einer schmeichelt, sollten wir uns immer an das Wort eines französischen Dichters erinnern, der gesagt hat, jeder Schmeichler lebt auf Kosten dessen, der ihm zuhört. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann fallen wir nicht mehr auf die Schmeichler herein. Sehen wir uns aber auch einmal die positive Seite an, wie ein Knecht Gottes von Gott gesandt arbeiten soll. Ich lese zwei Verse aus Jeremia 1. Jeremia 1, Vers 17. Du aber gürte deine Lenden und mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Verzage nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Und Vers 19. Und sie werden gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht Jahwe, um dich zu erretten. Eine andere Art, um anzukommen, ist das zu sagen, was die Zuhörer hören wollen. Petrus sagt uns in 1. Petrus 4, Vers 11, wenn einer redet, so sei es als Aussprüche Gottes. Ich wage nicht zu behaupten, dass wenn ich rede, dass es immer Aussprüche Gottes sind. Aber es ist mein ehrliches Ziel und ich bete darum und ich halte mich an das Wort. Was dann wird, das muss der Herr wissen. Der Herr Jesus hat nie goldene Brücken gebaut. In Johannes 6 lesen wir, dass die Mehrzahl seiner früheren Anhänger ihn verließ. Und dann hat er die 12 nicht aufgefordert zu bleiben, sondern er hat sie gefragt, wollt etwa auch ihr weggehen? Also goldene Brücken baut er nicht. Wer ist denn nun frei von dem Verlangen, Menschen zu gefallen? Ganz einfach der, der sich der Gegenwart Gottes bewusst wird. In der Gegenwart Gottes ist es unmöglich, sich nach Menschen auszurichten. Bloß ist es nicht leicht, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Wir haben Mittwochabend in der Wortbetrachtung Offenbarung 1 gelesen und da hat Johannes niedergeschrieben, was er gesehen hat, als er den Herrn in seiner jetzigen herrlichen Gestalt sieht. Vieles davon konnten wir uns nicht vorstellen, aber eins bestimmt. Er sagte, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Nun, das wissen wir alle, was das heißt. Johannes fiel zu Boden wie tot. Wir konnten die genaue Beschreibung lesen, darüber nachdenken, darüber sprechen und sind alle ruhig auf unseren Stühlen sitzen geblieben. Da sehen wir den Unterschied zwischen dem erfasst werden von der Wirklichkeit Gottes und dem von Gott lesen, reden, wissen. Ein geistlicher Mann hat einmal gesagt, der Gott, der nur die Ableitung von einem Text ist, hat keinerlei Macht über dich. In der Gefahr sind wir alle, dass wir einen Gott haben, den wir von der Bibel kennen, ohne dass er uns Wirklichkeit geworden ist. Das ist aber, was Gott wünscht. Als Gott den Bund mit Abraham machte, 1. Mose 17, stellt an ihn die Forderung, wandle vor meinem Angesicht. Klingt sehr einfach, nicht wahr? Er sagt nicht, tu dies, tu das, lass jenes, gib einen Zehnten, gib einen Fünften. Nein, wandle vor meinem Angesicht. Das heißt, führ dein Leben im Bewusstsein meiner Gegenwart. Ich habe mir überlegt, ob das noch einem Zweiten gesagt worden ist. Im Alten Testament weiß ich nicht. Im Neuen wohl. Da wird uns das gesagt. Ich will das einmal vorlesen. Steht in Kolosser 3, wo es heißt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In Johannes 5, Vers 44 lesen wir das Wort Jesu. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre, die vor Gott gilt, nicht suchet? An diesem Punkt zeigt sich, ob wir wirklich im Glauben stehen, wessen Ehre wir suchen. Wer also Ehre vor Menschen sucht, zeigt, dass Gott für ihn an die zweite Stelle gerückt ist. Er mag Gott auch noch suchen. Aber Nummer eins ist Gott nicht. Warum? Weil er Gott nicht sieht, die Menschen aber sieht er. Nun die zweite Aussage, die Paulus macht. Er sagt ihnen, das Evangelium, welches ich verkündigt habe, ist nicht nach Menschen, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das ist etwa erstaunlich. Der Herr war 3 Jahre auf der Erde. Hatte er nicht genug Zeit, den Menschen alles zu sagen, was zu sagen war? Ganz offensichtlich wohl die Zeit, aber nicht die rechten Umstände. Denn vieles, was Paulus verkündigt hat, bezieht sich auf den Tod des Herrn. Und der war ja, solange der Herr lehrte, noch nicht geschehen. Und so wäre es viel schwerer gewesen, Dinge auszusprechen, wie Paulus sie aussprach, etwa mit Christus gestorben, als der Herr noch unter ihnen wandelte. Aber Paulus bringt auch Formulierungen, die wir in den Evangelien nicht finden, etwa Rechtfertigung aus Glauben. Oder Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet. Erstaunlicherweise hat der Herr, soweit es in den Evangelien berichtet ist, er hat ja mehr gesprochen, als da steht, das Wort Gnade nie ausgesprochen. Es sind Paulus viele Dinge anvertraut worden, die der Herr noch nicht gelehrt hatte. Und er sagt ja auch den Jüngern, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Sachwalter, gekommen ist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Dinge wie Taufe, Lehre über die Gemeinde, hat der Herr Jesus alle entweder gar nicht oder nur andeutungsweise gesagt. Und das hat Paulus nun alles gebracht. Paulus hatte direkte Offenbarung vom Herrn. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die selbst ähnliche direkte Offenbarung vom Herrn haben möchten, aber die ist uns nicht gegeben. Und der Herr Jesus hat das klar zum Ausdruck gebracht in Johannes 17, wenn er für die Apostel und die Jünger betet und dann hinzufügt in Vers 20, Johannes 17, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Wir glauben nicht aufgrund einer besonderen Offenbarung, die der Herr uns persönlich gegeben hat, sondern aufgrund des Wortes der Knechte Gottes, von denen wir erfahren. Welche große Erkenntnis hatte nun Paulus gewonnen, als der Herr ihm vor Damaskus erschien? Eindeutig die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Herr hat sich ja ihm geoffenbart mit den Worten: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und als Saul dann fragte: Wer bist du, Herr? Hat er geantwortet: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, nicht gesagt, ich bin der, dem alle Gewalt gegeben ist. Das merkte Paulus in dem Augenblick, als da einer aus dem Himmel zu ihm sprach. Das brauchte er ihm nicht mehr zu sagen. Es ging jetzt darum, dass Paulus verstand, wer der war, der da zu ihm sprach. Und da sagt er: Ich bin der Jesus, hinter dem du herrennst, den du verfolgst. Du weißt überhaupt nicht, was du tust. Und da kam der Apostel Paulus zur Einsicht. Paulus hatte Jesus für einen Gotteslästerer gehalten, war glücklich, dass er jetzt gekreuzigt war, war sicher, dass er ausgeschaltet war, hatte jetzt nur noch ein Ziel, die Anhänger Jesu zu verfolgen. Und da erscheint ihm dieser Jesus und Paulus kommt zur Erkenntnis der Wahrheit. In Vers 13 nun betont der Apostel Paulus, dass er früher zu den Juden gehört hat und dass er früher die Christen verfolgt und zerstört hat. Und beides nennt er, oder können wir deuten, als Beweis dafür, dass der Herr Jesus ihm erschienen ist. Ich denke, das größte Wunder, von dem wir im Neuen Testament lesen, ist die Auferstehung des Herrn. Es ist auch das Wunder, das die allergrößten Folgen nach sich zieht. Unser Herr kann uns ja sagen: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und er wird genannt der Erstgeborene aus den Toten, nicht der Einzige, die anderen folgen, aber er ist der Erstgeborene. Aber als das Zweitgrößte möchte ich doch ansehen, dass der Herr Saulus erschien, aus dem Himmel zu ihm sprach, in einem Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlte. Das hat Paulus berichtet. Wie immer werden sie es alle angezweifelt haben. Und er versucht jetzt nachzuweisen, dass das wirklich so war. Der beste Beweis dafür, dass der Herr ihm erschienen ist, ist der gewaltige Wechsel in der Gesinnung dieses Mannes. Paulus war ja nicht irgendwer. Er war ein ausgebildeter Theologe bei den Pharisäern, genoss großes Ansehen bei ihnen, und er bekämpfte jetzt die Anhänger Jesu viel radikaler als die hohen Priester es taten. Er holte sich bei denen Briefe, Vollmacht, um nach Damaskus zu fahren, und musste die wahrscheinlich erst dazu überreden und wird gesagt haben: Man kann doch keine halbe Sache machen. Ihr seid zufrieden, wenn ihr sie in Jerusalem ausgerottet habt, aber das genügt doch nicht. Die werden von Damaskus wiederkommen. Wir müssen ganze Arbeit machen. Und der Mann, der sich so dafür eingesetzt hatte, in Jerusalem, beiden Angesehenen, bei der Gruppe, zu der er gehörte, der musste jetzt zugeben: Alles, was ich damals gesagt habe, war falsch. Ich habe auf der falschen Seite gekämpft. Ich habe gegen Jesus gekämpft und gerade der ist der Messias. Ich habe die Heiligen verfolgt. Ich dachte, sie wären Gotteslästerer und ich muss feststellen, sie sind Kinder Gottes. Ich habe mich in der wichtigen Frage, wer ist Jesus, vollständig geirrt. Und jetzt trat er von der herrschenden Klasse zur Verfolgten. Das tut ein Mensch nicht leicht. Da sagt einer lieber, ich weiß zwar, dass meine Ansicht falsch ist und ich will sie auch nicht mehr betonen und ich mache auch keinem Christen mehr Schwierigkeiten, aber erlaubt mir, Pharisäer zu bleiben im Synedrium, hier tue ich auch nichts Schlechtes. Diese Gedanken finden wir heute tausendfach. Paulus ging von der herrschenden Klasse zur Verfolgten, von den Angesehenen zu dem Verachteten. So etwas tut jemand nicht ohne zwingenden Grund. Die beiden großen Wunder des Neuen Testamentes beweisen sich selbst durch ihre Wirkung. Die Auferstehung Jesu ist klar dadurch erwiesen, dass die Jünger, ein Häuflein verzagter, enttäuschter Menschen am Karfreitagabend, dass sie die Kraft gewannen, das Evangelium durch die Welt hinauszutragen, ohne finanzielle Macht, ohne Organisation, ohne dass sie irgendeinen Staat oder eine Gruppe hinter sich hatten. Es war ausschließlich die Tatsache, dass der Auferstandene ihnen erschienen war. Und Damaskus brachte eine ähnliche Wende in dem Leben eines Pharisäers. Stellen wir uns einmal einen Mann vor, der sein Leben lang für das Gesetz Moses gekämpft hatte, der vom Gesetz sagte, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben, und der steht jetzt auf und sagt, nicht aus Gesetzeswerken, sondern allein durch den Glauben. Es gibt gar keine größere innere Wende, und für niemanden war sie schwerer als für einen Gesetzesgelehrten wie Paulus. Und der konnte darauf hinweisen, und der weist darauf hin, um ihnen zu zeigen, seht, das, was ich euch hier sage, das entspricht den Tatsachen. Jesus ist mir wirklich erschienen, er hat mir wirklich diese Offenbarung gebracht. In Vers 14 sagt er dann, ich nahm im Judentum zu. Judentum ist ein schreckliches Wort. Es kommt nur zweimal im Neuen Testament vor, und zwar hier. Judentum hängt rein im menschlichen Bereich. Wenn Gott von seinem Volke spricht, dann nennt er sie das Volk Israel. Und wir wissen ja, was der Name Israel bedeutete. Oder das Volk Gottes. Aber Judentum ist unpersönlich und lässt keinen Platz für Gott. Nun sagt er ihnen, ich war ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen. Heute sprechen wir lieber von Tradition als Überlieferungen. Hier kann ich sagen, ist wirklich das Fremdwort geläufiger als das Deutsche. Jetzt sehen wir uns einmal an, wie es mit den Traditionen ist. Man kann sagen, dass es drei Arten gibt. Einmal die Tradition, die sich mit dem Worte deckt. Dann die Tradition, die im Worte keine Begründung findet, gegen die das Wort aber nichts sagt. Dann die Tradition, die dem Wort entgegensteht. Zunächst die erste Art. Auch wir haben bestimmte Gewohnheiten, die wir tun, die sich aber völlig mit dem Worte decken. Ich nenne da einmal das Brotbrechen und die Gebetsversammlungen. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ganz eindeutig sind das Dinge, die im Neuen Testament genannt und eindeutig als richtig hingestellt werden. Auch wenn wir an eine Evangelisation denken, die finden wir immer wieder. Philippus ging nach Samaria, verkündigte das Evangelium, Petrus nach Caesarea, Paulus stand, um nur ein Beispiel zu nennen, auf dem Areopag, ganz eindeutig wurde damals schon das Evangelium in öffentlichen Versammlungen verkündigt. Es gibt aber auch Dinge bei uns, die werden im Neuen Testament nicht genannt. Zum Beispiel Sonntagsschule, Brüderstunde, Familiengottesdienst und eine ganze Menge andere. Aber das Neue Testament sagt auch nichts dagegen. So sind wir durchaus berechtigt, diese Dinge zu tun. Jetzt besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir Dinge tun, die dem Wort Gottes entgegen sind. Und wenn uns jemand darauf hinweist, sollten wir den Hinweis sehr ernst nehmen und uns sagen, wir dürfen auf keinen Fall etwas tun, was dem Wort Gottes nicht entspricht. In Vers 15 haben wir nun eine besonders schöne Darstellung der Bekehrung des Apostels. Er sagt da drei Dinge. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte. Der zentrale Satz ist sicherlich, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Mir gefällt der Ausdruck nicht, ich denke euch auch nicht, in mir. Nun, es ist wohl nicht schwerer zu übersetzen als die kleinen Präpositionen. Steht in unserem Vorwort auch ein Wort darüber, auftaufen in den Namen Jesu, auf den Namen Jesu, da hängt man sehr schnell fest. Die Zürcher Übersetzung schreibt, an mir zu offenbaren. Am besten gefiele uns, wenn da stände, mir zu offenbaren. Und ich denke, das ist auch gemeint. Aber Paulus sagt zunächst, dass Gott ihn abgesondert hat, und zwar vor Mutterleibe an. Wir finden nur wenig Menschen, von denen das gesagt wird. Da ist im Alten Testament einmal Simson, mit dem ich allerdings nicht viel anzufangen weiß. Wer war da sonst noch? Da ist Johannes der Täufer, von dem es sehr stark hervorgehoben wird. Es sind einige wenige, Jeremia, von ihm wird gesagt, dass er vom Mutterleibe an berufen war. Einige wenige, zu den wenigen gehörte auch Paulus. Wenn wir nun wissen wollen, wie das Wort abgesondert zu verstehen ist, so denke ich, wir können uns auf Römer 1 stützen, wo Paulus im ersten Verse sagt, Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Also dafür war er abgesondert. Das ist ein Gedanke, der fällt uns Christen schwer. Wenn man in einem Unternehmen oder in einer Regierung jemanden hat, der für eine bestimmte Aufgabe abgesondert ist, dann tut er auch nichts anderes mehr. Der befasst sich ganz damit. Und so hat Paulus das auch verstanden. Er war abgesondert zum Evangelium. Er hatte keine andere Aufgabe, kein anderes Ziel mehr, kein anderes Interesse. Und dann sagt er, durch seine Gnade berufen. Ich finde es wunderbar, dass der Apostel Paulus das sagt. Er war aus Gnaden berufen. Der Herr Jesus berief also einen fanatischen Pharisäer, einen Mann, der nicht einmal von Stephanus überzeugt werden konnte. Denn wir lesen ja die Rede des Stephanus in Apostelgeschichte 7 und anschließend, dass Saulus, so hieß er damals, dabei stand und die Kleider derer verwahrte, die Stephanus steinigten. Paulus galt auch das Wort, das Stephanus spricht, Apostelgeschichte 7, 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Und den hat der Herr Jesus berufen. Da hatte Paulus schon Grund zu sagen, durch seine Gnade berufen. Voraussetzungen brachte er überhaupt keine mit. Und in 1. Korinther 15, Vers 10 bringt das ja wieder auf die wunderschöne Formulierung: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es gibt Menschen, die der Herr viel braucht, die er für andere zu einem Segen setzt, durch die er gewaltig wirkt. Und wenn sie es richtig sehen, dann wissen sie alle, ist überhaupt nicht mein Verdienst, meine Leistung. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Vielleicht sage ich noch einmal, was Georg Müller einmal gesagt hat, als jemand ihm nach einem Vortrag sagte, das war aber eine gute Predigt. Da hat er gesagt, oh, wenn sie gut war, war sie vom Herrn. Von mir ist nichts Gutes zu erwarten. Möchten wir doch alle dahin kommen, zu erkennen, dass das Gute wirklich vom Herrn ist. Nun der eigentliche Satz, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das ist ein ausgesprochenes Wunder, wenn ein Mensch erkennen kann, wer Jesus ist. Je mehr wir uns da hinein vertiefen, desto schwieriger wird es nämlich. Solange einer sagt, Jesus war der beste Mensch, der je gelebt hat, gar kein Problem. Einer muss ja der Beste sein, nicht wahr? Wir könnten uns zwar irren, wer, aber einer ist ganz bestimmt der Beste. Wenn wir sagen, er war der größte Lehrer und all diese Dinge, die zählen ja alle nicht. Wenn es darum geht, dass er der Sohn Gottes war, der, der beim Vater in der Herrlichkeit war, dass der Mensch wurde, das zu erkennen, dazu muss Gott einem Menschen die Augen öffnen. Und das geht ja auch hervor aus Matthäus 16, Vers 16. Als der Herr Jesus die Jünger fragte, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr ihm drei Dinge. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Und dann, Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und dann anschließend, darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Aber er sagt ihm, Fleisch und Blut, das heißt dadurch, dass du 3 Jahre mit mir durchs Land gezogen bist, dass du meine Reden gehört hast, dass du meine Wunder gesehen hast, dadurch konntest du nicht zu dieser Erkenntnis kommen. Das konnte dich nur dazu bringen, hier ist ein Mensch, den Gott gebraucht, ein Abgesandter Gottes. Aber Sohn Gottes geht noch viel, viel weiter. Also Paulus wurde dadurch gewonnen, dass der Herr ihm dass Gott ihm offenbarte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und damit wird dann gleich eine Aufgabe verbunden, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte. Der Herr verbindet meist eine Aufgabe damit, wenn er jemanden beruft. Ich will dazu ein Wort aus Johannes 15, Vers 16 lesen. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Also wenn der Herr jemanden in dieser Weise beruft, gibt er ihm auch einen Auftrag. Jetzt kommt die Frage, können wir umgekehrt schließen? Können wir sagen, der, der gar keine Frucht bringt, der hat auch keinen Auftrag? Oder können wir sagen, der Herr wusste, hier ist keine Bereitschaft zur Arbeit, mit ihm schenke ich ihm keine Offenbarung? Ich will nicht behaupten, dass man das so schließen kann. Diese Rückschlüsse sind hin und wieder möglich, aber oft auch gefährlich. Dies ist hier das Zeugnis, wie der Apostel Paulus zum Herrn gefunden hat. Ich habe während der Zeltevangelisation sehr viele Zeugnisse gehört. Da kam es immer wieder vor, dass jemand ein Zeugnis geben wollte, wie er zum Herrn gefunden hatte. Manchmal war eine ganze Jugendgruppe dabei und jeden Abend sagte einer ein Zeugnis. Und die Zeugnisse waren alle anders als das von Paulus. Die Zeugnisse basierten alle auf der Ich-Form. Ob der sagte, ich komme aus einem gläubigen Elternhaus oder ich bin ganz gottlos aufgewachsen, ob er sagte, ich war unzufrieden oder ich war ganz unten in der Gosse, immer ich, ich, ich. Und dann erkannte ich, Paulus spricht überhaupt nicht von sich. Es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ist ein eigenartiger Unterschied. Es gibt geistliche Männer, die behaupten, ein Mensch wird ein Christ dadurch, dass er etwas empfängt. Er muss den Heiligen Geist empfangen. Darüber will ich heute nicht mehr sagen. Ich habe schon so viel darüber gesagt. Eines der schwierigsten Probleme. Aber Paulus sagt, was Gott an ihm tat. Und das ist das Entscheidende. Nun fährt er fort in Vers 16 und 17 und sagt, ich habe mich nicht mit Menschen beraten. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, die großen Entscheidungen nimmt uns niemand ab. Es ist zwar gut, wenn wir mit Menschen darüber sprechen, aber die Entscheidung bleibt bei uns. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren feierte der deutsche Industrielle Grundig irgendein Jubiläum. Und dann war dann auch der Westdeutsche Rundfunk bei ihm. Und dann sagte einer der Reporter, nun, Sie haben doch sicher viele tüchtige Mitarbeiter. Da sagte er, ja, die habe ich. Aber meine Entscheidungen, die nimmt mir keiner ab. Das ist auch so im Leben. Deine Entscheidungen nimmt dir auch keiner ab. Und in Römer 14, Vers 12 steht, also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich werde auch bei Gott nicht sagen können, ja, aber der oder der hat mir das immer gesagt. Ein jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Und so sagt Paulus, ich habe mich nicht mit den Aposteln beraten. Nein, er wusste, das hatte alle keinen Zweck. Dann sagt er in Vers 17, sondern ich ging nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Darauf nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf. Paulus hat also nicht sofort mit seinem Dienst begonnen. Er war bekehrt. Er hatte gleich in den ersten Tagen schon in den Synagogen in Damaskus gepredigt. Ist zu lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Auch was er geredet hat, steht da. Aber er hat dann nicht mit dem Dienst begonnen. Er ist nach Damaskus gefahren, nach Arabien gegangen. Was hat er da gemacht? Das wird uns nicht gesagt. Ich habe es mal in der Thomson-Bibel nachgesehen. Die haben einige Karten über die Reisen des Apostels Paulus. Und dann haben sie die ersten, bevor er ausgesandt wird, von Antiochien. Und dann haben sie ihn auch in Arabien. Da sitzt er unter einem Baum und denkt nach. Ob das nun wirklich so war, weiß ich nicht. Aber man kann wohl annehmen, dass Paulus 3 Jahre lang innere Vorbereitung bedurfte, um den Dienst anzufangen. Jetzt stellen wir einmal einen Vergleich an. Damit Paulus zum Glauben kam, das hat 3 Tage gedauert. Der Herr erschien ihm, Paulus wurde blind, oder Saulus hieß er damals. Er hat dann 3 Tage nichts gegessen und getrunken. Er hat allerdings gebetet. Denn der Herr schickt Ananias zu ihm mit den Worten, siehe, er betet. Und dann kommt Ananias, Paulus kann wieder sehen, erkennt, wer der Herr ist, lässt sich taufen. Also man kann sagen, es hat Tage gedauert, um aus einem Heiden einen Christen zu machen. Und um aus einem Christen einen einsatzfähigen Jünger Jesu zu machen, hat dann 3 Jahre gedauert. Eine Tatsache, die heute gar nicht mehr erkannt wird. Es war also viel schwieriger, Paulus zuzubereiten auf seinen Dienst. Das wird heute nicht gesehen. Sobald einer heute den Herrn im Glauben angenommen hat, wird ihm auch schon ein Ämtchen, ein Pöstchen zugeteilt und siehe da, er legt los. Wir haben heute sehr viele, die lehren wollen und sehr wenige, die lernen wollen. Aber hieraus können wir sehen, dass Saulus, von dem der Herr doch zu Ananias schon gesagt hatte, er gläubig war, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass Saulus noch erst 3 Jahre in Arabien verbrachte, in einer Zeit der Vorbereitung. Dann geht er nach Jerusalem. Man hätte meinen können, jetzt hätte er sich in Jerusalem bei Petrus über Einzelheiten aus dem Leben Jesu erkundigen wollen. Scheint nicht so. Er sagt, ich ging hin, um Petrus kennenzulernen. Und er sagt, ich sah keinen anderen, nur noch Jakobus. Das wird wohl eine kurze, zuverlässige Begegnung gewesen sein, während er, wie hieraus hervorgeht, 14 Tage oder 15 Tage mit Petrus zusammengelebt hat. Und dann kommt wieder ein eigenartiger Satz, Vers 20. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Warum betont er das? Ich denke, das Ganze ist gesagt, um nachzuweisen, dass sein Evangelium wirklich das Richtige ist. Darum geht es ihm ja. Er hat ja einen ganz schlimmen Kampf auszufechten in den Versammlungen in Galatien. Da wich man von der Lehre ab, Rechtfertigung aus Glauben, ohne Werke, ohne Gesetz. Und dagegen musste er kämpfen. Und dagegen verschafft er sich hier die Rückendeckung, indem er alles genau vor ihnen ausbreitet. Und am Schluss weist er wieder auf den ganz, ganz großen Gegensatz hin, der sich in seinem Leben vollführt hatte, Vers 23, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte. Da wird es wieder ganz klar gesagt, hier ist ein Mann vollständig herumgeholt worden. Vielleicht war es bei niemandem oder bei ganz selten bei einem so schwer, ihn so herumzuholen. Vielleicht war keiner vom Herrn so weit weg wie Saulus und der Herr holte ihn. Da war der Unterschied zu sehen, ganz deutlich. Und jetzt frage ich mich, wie weit ist er bei uns zu sehen? In einem Punkte gleichen wir doch alle Saulus, ich jedenfalls, allzumal Sünder, keiner, der Gutes tue. Und wenn wir dann hingekommen sind, dass von uns gesagt worden sind, Kinder Gottes, Heilige und Geliebte, dann müsste sich das auch bei uns zeigen. Und auch der letzte Satz müsste bei uns wahr sein, zur Verherrlichung Gottes. Fragen wir uns auch das einmal, wenn einer uns besieht, ist da etwas zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir richtig sind, dann ist das so. Und danach sollten wir uns alle ausstrecken. Nicht noch einmal unser Heil beteuern und betonen, sondern uns fragen, bin auch ich etwas zur Verherrlichung Gottes? Erst dann bin ich richtig.